Ich merke, wie alles in diesem Gottesdienst darauf hinausläuft, wie der Heilige Geist es wirkt. Der Liedtext, alles passt zusammen. Ich habe den angegebenen Predigttext gewählt und habe mich sehr schwer damit getan. Vielleicht erstmal ein Wort zur Einleitung. Wir wissen, dass jedes Wort der Bibel Wahrheit ist. So sehr Wahrheit, dass es materiell wird. Gott spricht und es geschieht. Er gebietet, es steht da. Für ihn ist Zeit anders als für uns. Für uns ist es ein ablaufendes und er hat die gesamte Weltzeit schon im Blick. Deswegen kann man einiges in der Vergangenheit schreiben, obwohl es für uns noch in der Zukunft liegt. Der angegebene Predigttext für heute steht in Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist es, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, der des Herren Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, denn dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Gab es zu DDR-Zeiten mal eine Bewegung, ne? Schwerter zu Pflugscharen, die Kriegsdienstverweigerer. Wir haben hier den Ausblick auf eine Zeit, die noch nicht begonnen hat. Es ist das tausendjährige Reich. Jesaja ist Sohn des Amos, höchstwahrscheinlich der Amos, von dem auch das Prophetenbuch stammt in der Bibel, habe ich gelesen. Jesaja wirkte in der Zeit von 740 bis 701 vor Christus im Südreich Juda. König Ahas herrschte zwischen 735 und 715 vor Christus. Also er war der König zu der Zeit damals, wo Jesaja da wirkte. Er versuchte seine Herrschaft mit menschlichen Mitteln zu sichern, so wie heute jeder andere König auch oder Präsident oder. In einer kriegerischen Auseinandersetzung ruft er einen anderen König, und zwar den von Assyrien, zu Hilfe. Er gibt ihm zur Bestechung die Schätze aus dem Tempel. Des Weiteren lässt er sogar das Innere des Tempels umbauen. Der Altar des Herrn wird durch einen Götzenaltar ersetzt. Der Opferdienst geht scheinbar seinen gewohnten Gang. Die Opfer werden wie immer durchgeführt. Es gibt nur ein Problem. Der Gott, der angebetet wird, wurde ausgetauscht. Und Uria, der verantwortliche Priester, gehorcht seinem König und macht sich genauso mitschuldig. Ahas geht sogar so weit, dass er eins seiner Kinder opfert im Götzenkult und es verbrennt. Und auch im Reich Israel, wir waren jetzt im Reich Juda, im Reich Israel, geht es nicht besser zu. Ich lese mal ein paar Verse aus dem zweiten Buch Könige, Kapitel 17, 7 bis 12. Denn die Israeliten hatten gegen den Herrn, ihren Gott, gesündigt, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und fürchteten andere Götter. und wandelten nach den Satzungen der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte, und taten wie die Könige von Israel. Und die Israeliten ersannen, was nicht recht war gegen den Herrn, ihren Gott, so dass sie sich Höhen bauten in allen Orten, von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Also mit Höhen ist irgendwelche Götzenanbetungsstätten gemeint. Und richteten Steinmale und Aschera-Bilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Und opferten auf allen Höhen wie die Heiden, die der Herr vor ihnen weggetrieben hatte, und trieben böse Dinge, womit sie den Herrn erzürnten, und dienten den Götzen, von denen der Herr ihnen gesagt hatte, das sollt ihr nicht tun. Also das ist die Situation, in der das Volk Gottes lebt, als Jesaja dort berufen wird. Je nachdem, wer nun gerade da König ist, ist es mal besser, mal schlechter. Es gab zwischendurch auch den einen oder anderen guten König, Hiskia zum Beispiel. Aber von einer wirklichen Beziehung des Volkes zu ihrem Gott kann allermeistens nicht die Rede sein. Und dann kommt der Prophet Jesaja und er gibt ihnen Worte der Warnung, der Gerichtsankündigung, aber er bringt auch eine prophetische Schau auf zukünftige Dinge aus dem Heilsplan Gottes. Über Jahrhunderte hinweg. Ne, habt ihr die Zeit noch im Kopf? 700 vor Christus? In Jesaja 7, Verse 13 und 14 sagt er, da sprach Jesaja, wohlan, so hört, ihr vom Hause David, ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Das sagt er 700 Jahre, bevor es geschieht. Da wird Christus angekündigt. Oder dann gibt es diesen berühmten Text aus Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheit, er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Merkt ihr, dass das Volk rebelliert gegen Gott? Und Gott hat einen Plan, wie er selbst den Schaden heilt, wie er doch zu einem guten Ende kommt. Jesaja stellt den Menschen Jesus schon damals als das Opferlamm Gottes vor Augen. Das sind Dinge, die er menschlich unmöglich wissen konnte. Das konnte er nicht wissen über 7 Jahrhunderte zuvor. Und in unserem Bibeltext heute aus Kapitel 2, den wir zu Anfang gehört haben, Schwerter zu Pflugscharen, da hat Jesaja einen Blick in eine Zeit noch viel weiter voraus. Das geheimnisvolle tausendjährige Reich. Darüber wird auch unter Christen viel gerätselt und auch spekuliert. Ich habe auch schon die unterschiedlichsten Vorträge und Auslegungen gehört. Aber dass der Böse versucht hat und es wahrscheinlich auch wieder tun wird, dieses tausendjährige Reich zu kopieren, ist ein Beweis dafür, dass es es wirklich geben wird. Sonst wird er sich die Mühe nicht machen. Das letzte tausendjährige Reich hat gedauert 12 Jahre. Aber in diesen 12 Jahren unermesslich viel Leid, Tod und Zerstörung. Also genau das Gegenteil von dem, was das göttliche tausendjährige Reich einmal bringen wird. Genau das Gegenteil. Daran erkennt man den Bösen. Er tut genau das Gegenteil von dem, was Gott tut. Schauen wir uns mal einige Aussagen an, wie es dort sein wird. Also daran hatte ich richtig Freude. Das Haus des Herrn ist erhöht über alle und alles. Die Heiden werden kommen nach Jerusalem und werden belehrt und zurechtgewiesen. Es wird Frieden herrschen, wirklicher Frieden. Niemand wird das Kriegshandwerk mehr erlernen und Waffen werden umgebaut und einer nützlichen Verwendung zugeführt. Dann gibt es noch einige andere Verse, die das noch weiter beschreiben. Die ersten 9 Verse, also Verse 1 bis 9 aus Jesaja 11. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also es ist Jesus gemeint. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten und die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie Rinder. Ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Völlig unvorstellbar, ne? Völlig unvorstellbar. Ich wurde sofort erinnert an den Garten Eden, wie er uns zu Beginn der Bibel beschrieben wird, bevor die Sünde in die Welt kam. Ich gucke immer ganz viele Naturfilme, ich habe immer Freude an der Natur. Wenn hier steht, dass der Löwe Stroh fressen wird, dem heutigen Löwen, so wie er draußen rumläuft, ist es nicht möglich, Stroh zu fressen. Er hat die falschen Zähne dafür, den falschen Verdauungstrakt. Es funktioniert nicht. Er ist ein Raubtier. Wir wissen aus dem Paradies, dass alle Tiere das grüne Kraut gefressen haben, die Pflanzen. Es ist Folge des Sündenfalls gewesen, dieses ganze System fressen, gefressen werden. Im tausendjährigen Reich wird es so sein wie im Paradies vor dem Sündenfall. Das Böse ist gar nicht da. Die Menschen werden nicht verführt. Alles ist voll Erkenntnis des Herrn. Gott wird uns Menschen zeigen, wie wir ohne Sünde mit der Erde, mit der Schöpfung, den Geschöpfen und auch miteinander hätten umgehen können. Er wird eindeutig beweisen, dass nicht er derjenige ist, der Leid und Elend über diese Welt gebracht hat. Diese Frage, wie kann Gott das zulassen? Warum geschehen diese Dinge? Warum schlagen sich die Menschen den Schädel ein? Warum gibt es den Hunger auf der Welt? Gott hat eine perfekte Erde gemacht und die Menschen haben sich entschieden, dem Bösen zu gehorchen. Also, um einmal zu begreifen, wie sehr der Böse die Welt verändert hat. Aber Gott wird es zurückbringen. Er wird es wieder dorthin bringen, wo es gewesen ist. Sein Heilsplan ist fertig und in Christus schon Realität. Aber auch das Gericht über die Gottlosigkeit ist bereits beschlossen. Und wir heute sind in der privilegierten Lage, zu entscheiden, wo wir sein wollen. Über das tausendjährige Reich gibt es noch einen ganz prägnanten Text in der Schrift, den ich euch nicht vorenthalten darf. Also er gehört so sehr dazu, man muss ihn lesen. Offenbarung 20, die Verse 1 bis 15. Also das spricht jetzt Johannes, der Apostel Johannes. Zum Ende seines Lebens auf der Insel Patmos hat er Visionen. Gott zeigt ihm die zukünftige Zeit. Und das deckt sich absolut mit dem, was Jesaja schon, lass mich rechnen, 1700 Jahre vorher gesehen hat. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Das ist die zweite Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde, Gog und Magog, und sie werden zum Kampf und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie steigen herauf auf die Ebenen der Erde und umringen das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Wisst ihr, eine genaue Anleitung, eine ganz genaue Abfolge, am besten mit Jahreszahl, wann und genau wie diese Dinge geschehen, kann ich und wage ich nicht zu geben. Schon als Jesus auf die Erde kam, haben die meisten Menschen, besonders die, die die Schriften sehr gut kannten, ihn nicht erkannt. Sie hatten ganz feste Vorstellungen davon, wie genau es geschehen muss. Und es war nicht so. Deswegen hüte ich mich, Festlegungen zu machen. Wir dürfen uns aber das, was uns gegeben ist, das dürfen wir uns gerne vor Augen führen, ohne zu viel hineinzuinterpretieren. Also zuerst einmal ist mir aufgefallen, dieser Text redet von für uns noch zukünftigen Dingen. Und Johannes schreibt in der Vergangenheitsform. Er hat diese Dinge gesehen, als bereits geschehen. Das ist dieses Geheimnis der Zeit bei Gott. Es ist vor Gott, er überschaut die gesamte Zeit auf einen Blick und es ist vor ihm bereits Wirklichkeit. Deswegen ist es auch unabwendbar. Diese Worte, es wird so geschehen, egal was man darüber denkt. Unser Denken beeinflusst nicht die Wirklichkeit. Satan oder der Teufel werden durch einen Engel Gottes für 1000 Jahre gebunden. Die Menschen sind jetzt frei von Verführung. Und sie werden von Gott angeleitet und sie können auf einmal in Frieden zusammenleben. Und das Essen reicht irgendwie auch für alle. Es werden uns paradiesische Zustände beschrieben, wie es war, wie wir schon sagten, wie es war vor dem Sündenfall. In einer ersten Auferstehung werden die Menschen, die treu zu Christus gestanden haben oder als Märtyrer gestorben sind, auferstehen. Durch den Apostel Paulus wissen wir, dass zeitgleich die Lebenden, zu diesem Zeitpunkt lebenden Gläubigen, entrückt werden. Auferstehung der verstorbenen Gläubigen und Entrückung ist gleichzeitig. Steht im 1. Thessalonicher 4, ich lese es jetzt nicht, wer es nachlesen möchte. Die ungläubig gestorbenen Menschen haben an dieser Auferstehung und auch der Entrückung keinen Anteil. Sie werden erst nach dem Ablauf der 1000 Jahre ebenfalls auferstehen, dann aber zum Gericht. Zum Ende der 1000 Jahre wird Satan noch einmal freigelassen. An dieser Stelle habe ich gedacht, warum? Ich weiß es nicht. Gott sagt es uns und ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung. Und die Menschen, die eben noch in Frieden zusammengelebt haben, die ihre Kriegswaffen umgebaut haben, werden sofort wieder vom Bösen verführt, versammeln sich zu Heeren und ziehen gegen Jerusalem und wollen unbedingt eine Schlacht gegen die Heiligen führen. Aber diese Schlacht findet gar nicht mehr statt. Es gibt keinen menschlichen Kampf. Feuer fällt vom Himmel und vernichtet diese gewaltigen Heere, deren Zahl wie der Sand am Meer ist, vor dem man menschlich fürchterliche Angst haben könnte. Ich musste an Gehasi denken, wie ihm gezeigt wird, der so viel Angst hat vor den Heeren. Ich finde diese Stelle besonders eindrücklich. Nicht die Größe und Stärke eines Heeres ist entscheidend, sondern ob man auf der Seite des lebendigen Gottes steht oder nicht. Der Teufel wird in den Feuersee geworfen. Und auch hier steht nichts davon, dass irgendwie ein erbitterter Kampf geführt wird, der vielleicht gerade so mit letzter Kraft gewonnen wird. Nein, es gibt gar keinen Kampf. Gott ist absolut souverän. Und dann stehen all die anderen Menschen auf, die über diese Welt gegangen sind. Jeder. Egal wie sie gestorben sind. Auch das Meer, hier steht eindeutig, das Meer gibt seine Toten heraus. Das Totenreich gibt die Toten heraus. Jeder Mensch, der gestorben ist, wird vor Gott gerufen. Heute lassen sich viele Menschen verbrennen, aber auch das wird nicht helfen. Es werden Bücher aufgetan und es wird gerichtet nach den Werken. dann gibt es immer wieder mal so Fragen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, was wird mit den Menschen, die nie was von ihm gehört haben, oder wenn einer als Kind gestorben ist, oder wie ist das mit den Indianern von früher, oder ne? Solche Fragen. Ich weiß, Gott wird absolut gerecht richten, weil er ist die Gerechtigkeit. Er kennt das Innerste eines jeden Menschen durch und durch. Und er wird niemanden benachteiligen oder unschuldig verurteilen. Er will nicht den Tod des Sünders. Es gibt so viele Fragen, auf die wir hier und jetzt keine Antwort finden werden. Auch ich habe keine Ahnung, warum Gott das genau so gemacht hat. Ich habe so gedacht, wenn ich Gott wäre, ich hätte vieles ganz anders gemacht. Aber wenn ich Gott wäre, dann wäre alles ganz viel schrecklicher. Es wäre nur Chaos. Und dann habe ich auch so gedacht, das Opfer Jesu hätte niemand anders bringen können. Niemand anders. Das untadelige Lamm, das ist einmalig. Es gibt nur dieses. Und ich denke, wenn wir jetzt, wir sind jetzt hier in Bützow, Sonntagvormittag sitzen hier, draußen passieren so die alltäglichen Sachen, alles läuft seinen gewohnten Gang, aber ich habe so das Gefühl, wir haben so ein ganz bisschen ein Gespür dafür bekommen, dass wir auf etwas zugehen, was wir jetzt und hier noch nicht wirklich fassen können. Aber Gott sagt es uns in seinem Wort, dass es geschehen wird. Und wisst ihr, für mich ist es ganz, ganz leicht, es einfach zu glauben. Ich kann es nicht genau sagen, es wird so oder so kommen, aber ich weiß, Gottes Wort stimmt. Denkt mal im Umkehrschluss, was wäre, wenn Gottes Wort nicht stimmen würde? Dann gäbe es nichts auf dieser Welt, was irgendwie Bestand hätte, was es wert wäre, es festzuhalten, weil alles beliebig wäre. Die Gedanken der Menschen, alles ist beliebig. Nein, Gottes Wort stimmt. Und das macht alles anders. Ganz genau weiß ich, wenn wir auf der Seite des lebendigen Gottes stehen, stehen wir richtig und sicher. Und zwar für immer und für wirklich ewig. Ich habe noch einen Vers, der ist mir so über den Weg gelaufen in der Offenbarung beim Blättern. Kommt aus einem Sendschreiben, Offenbarung 3, Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Ich wünsche euch, dass ihr Gottes Wort ernster nehmt als alles andere. Weil er ist wirklich die Wahrheit. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Wer Kraft hat, darf gerne aufstehen. Und wenn wir Gott eine Antwort geben wollen, dann ist jetzt Gelegenheit.